Sehr geehrte Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie die leichte Verspätung. Es haben sich auch noch ein paar Politiker zusätzlich angemeldet. Und ich wollte jetzt bei diesem spannenden Thema, wollte man natürlich alles ausreizen und die Politiker wirklich, oder warten, bis die Politiker da sind, damit sie auch noch einen Input bekommen. Trotzdem, wir beginnen die Veranstaltung. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zur 29. Innovation Night hier im Competence Center in Lustenau. Wir freuen uns sehr, dass der Saal wieder voll ist. Es sind sehr viele Stammgäste mittlerweile unter uns und das zeigt den Erfolg dieser Veranstaltungsreihe. Zunächst oder ganz am Anfang darf ich gleich unseren heutigen Vortragenden herzlich begrüßen. Gerhard Schwarz ist das Ländle bestens bekannt. Herr Schwarz, herzlich willkommen daheim im Ländle. Grüß Gott. Begrüßen darf ich weiters von den Veranstaltern der Innovation Night, stellvertretend für die Prisma Unternehmensgruppe Egon Hayek. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch Jimmy Heinzel von der Wirtschaftsstandort Vorarlberg Gesellschaft. Hallo. Von der Fachhochschule darf ich stellvertretend Hedwig Natter begrüßen. Herzlich willkommen auch. Auch vom Kooperationspartner ist Joe Hagen hier. Auch hier ein herzliches Willkommen. Jetzt habe ich gerade nicht im Blick, wo er ist. Da. Herzlich willkommen. Und auch im Namen der Industriellen Vereinigung darf ich, Matthias Burtscher, Sie herzlich willkommen heißen hier. Ich habe es ganz zu Beginn bereits gesagt, es sind erfreulicherweise viele hochrangige Vertreter aus der Politik, aus den Medien, aus den Unternehmen, aus der Gesellschaft, aus Behörden heute vertreten. Und das ist doch auch ein Beweis, wie wichtig das Thema und wie interessant das Thema für viele Entscheidungsträger auch ist. Ich hoffe, Sie entschuldigen, dass ich nicht alle namentlich begrüße. Ich möchte nur von Seiten der Politik, um da auch wirklich zu zeigen, welches Interesse Sie selber an diesem Thema haben. Stellvertretend habe ich gesehen Herrn Bürgermeister Kurt Fischer, ich habe schon gesehen den Abgeordneten Bösch vorher, ich habe gesehen, der Herr Bundesrat Magnus Brunner hat sich auch angemeldet, der Kammerdirektor Steurer ist auch hier. Also es sind sehr viele Entscheidungsträger aus dem Bereich hier, ich bin mir ganz sicher, die können auch selber sehr viel mitnehmen, so wie wir sicher auch einige neue Inputs erfahren werden. Und damit darf ich gleich in das Thema einsteigen. Als wir bei der letzten Innovation Night das Thema von heute angekündigt haben, da ist ein leichtes Raunen und ein vorsichtiges Schmunzeln ist durch den Raum gegangen. Innovative Politik, ist so etwas abseits von der Tagespolitik noch möglich? Zugegebenermaßen, es ist ein etwas provokanter Titel, aber das ist durchaus auch bewusst provokant gewählt, weil diese Veranstaltungsreihe soll Anstöße, Denkanstöße geben. Sie soll Impulsgeber sein für innovative Ideen und diese Linie werden wir auch weiter verfolgen. Am Ende des Tages geht es uns allen um das Gleiche. Es geht darum, den Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. Und ich glaube, gerade in diesem Sinne ist Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, aber kann ganz eng zusammenarbeiten. Und man kann gar nicht betonen, wie wichtig Innovation in diesem Bereich ist. Ich darf Ihnen unseren heutigen Referenten noch etwas näher vorstellen. Dr. Gerhard Schwarz ist aufgewachsen in Bregenz und studierte an der Universität St. Gallen in Kolumbien und in den USA. Nach einem einjährigen Gastspiel in einem Liechtensteiner Industriebetrieb trat er 1981 in die Wirtschaftsredaktion der Neuen Zürcher Zeitung ein. Zuerst war er als Korrespondent in Paris tätig, bevor er 1994 Leiter der Wirtschaftsredaktion wurde und dabei als das liberale Gewissen der Zeitung galt. Ab 2008 war er zudem stellvertretender Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung und seit 2010 ist er Direktor des sehr spannenden Thinktanks Avenir Suisse in Zürich und prägt in dieser Funktion die öffentliche Diskussion in der Schweiz mit. Der Thinktank, von dem Sie noch einiges hören werden, und Herr Schwarz an dessen Spitze, ist bekannt für innovative, liberale, Lösungsvorschläge zu zahlreichen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Entscheidungen. Herr Schwarz, wir freuen uns sehr auf Ihre Ausführungen und freuen uns auch, wenn der ein oder andere Vorarlberger oder österreichische Bezug hergestellt werden kann. Anschließend gibt es sicher noch einige Fragen, die Ihnen am Herzen liegen. Wir haben anschließend Gelegenheit, noch eine Fragerunde zu machen. Und ich darf jetzt schon einladen, die ein oder andere Frage sich schon auszudenken, was man gerne wissen möchte. Ich glaube, es ist eine einmalige Gelegenheit, den Herrn Schwarz heute bei uns zu haben. Somit darf ich Sie auf die Bühne bitten und wir freuen uns alle auf Ihre Ausführungen.
Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich wirklich, in meiner Heimat zu sein, obwohl ich gleichzeitig auch überzeugter Schweizer bin, nicht zuletzt auch was die politischen Institutionen angeht. Das werden Sie auch aus meinem Referat dann noch etwas spüren. Als ich gefragt wurde, ob ich hier ein Referat halten könne an der Innovation Night, habe ich mir zunächst gedacht, ja, was kann ich da beitragen? Ich bin kein Innovationsforscher oder Innovationsspezialist. Aber es gibt eben zwei Bezüge, wo ich meine, dass das Thema trotzdem in Ihre nun schon sehr lange Reihe hineinpasst. Zum einen sind Thinktanks mindestens in der Schweiz und erst recht in Österreich etwas Innovatives, etwas, was es noch nicht sehr stark verbreitet gibt. Schon gar nicht die Art von Thinktank, wie Avenir Swiss einer ist. Und zum anderen sind Thinktanks natürlich genau dazu da, Innovationen in die Politik einzubringen, Impulse zu geben. Das ist eine der Aufgaben von Thinktanks. Und wenn ich, weil Sie gesagt haben, Bezug zu Österreich, es gibt einen Bezug, weil es auch derzeit in Österreich Bestrebungen gibt, einen Thinktank aufzubauen nach etwas ähnlichem Muster. Jedenfalls weiß ich von einigen Leuten, dass sie ein bisschen genauer wissen wollten, wie wir operieren und wie wir funktionieren. Und versuchen, etwas Ähnliches vielleicht auch in Österreich auf die Beine zu stellen. Ich möchte Ihnen ganz kurz am Anfang deswegen sagen, quasi ja, vor dem Hintergrund der jetzigen Krise auch vielleicht, warum braucht es Thinktanks, dann auch etwas über die Rolle und Geschichte erzählen. Dann natürlich vor allem auch meine Institution, wenn ich so sagen darf, vorstellen, meine im Sinne davon, dass ich mich sehr stark damit identifiziere, dann Ihnen ein paar Beispielen zeigen, was wir machen oder wie wir eben auch Impulse geben für die Wirtschaftspolitik und dann vielleicht auch noch so ein paar Hinweise, ja, wo ich finde, vielleicht könnte die Schweiz auch von Österreich, Österreich auch von der Schweiz da das eine oder andere übernehmen. Zunächst nur eben so als kleinen Einstieg eine Grafik, die ich nicht zuletzt deswegen sehr schätze, weil sie so ein bisschen eine Relativierung von vielem darstellt, aber gleichzeitig auch die enorme Herausforderung zeigt, nämlich es ist der Vergleich, eine IMF-Studie der Kosten der Alterung, das ist der rosa Teil, der helle Teil und der Kosten der Finanzkrise, das ist der dunkelrote Teil. Die Zahlen stammen zwar aus 2009 und inzwischen ist der dunkelrote Teil sicher etwas größer geworden, aber der Alterungsteil ist nach wie vor absolut dominant und ist eines der ganz großen Strukturprobleme. Und Thinktanks sind nicht zuletzt dazu da, Dinge, die eigentlich ja, die man eigentlich schon jetzt erkennen kann, denn auch Thinktanks können nicht wirklich die Zukunft vorhersehen. Aber Dinge, die man schon jetzt erkennen kann, aber die eben verdrängt werden, die auch in die Öffentlichkeit hineinzubringen. Ein bisschen etwas eben zur Geschichte von Thinktanks, zu ihren Aufgaben. Also diese frühzeitige Identifikation mit die auch langfristige Bewirtschaftung von Themen. Also man darf nicht aufgeben in diesem Job. Man muss immer wieder dranbleiben. Dann die Idee, dass man hier eine gewisse Relevanz, eine politische Relevanz mit Wissenschaft kombiniert und dass man eine zielgruppengerechte Kommunikation macht. Das unterscheidet Thinktanks von vielem anderen. Also diese Policy-Relevanz unterscheidet sie von reinen wissenschaftlichen Instituten. Es geht um mehr um bessere Anwendungsorientierung. Auch die zielgruppengerechte Kommunikation ist etwas, was in der Wissenschaft, in der sogenannten reinen Wissenschaft, auch dort, wo sie sich mit angewandten Themen beschäftigt, eben nicht so drin ist. Und dass wir gleichzeitig eben kein Lobbying betreiben, das unterscheidet uns von Parteien und von Verbänden aller Art. Wir haben eine wesentlich längere Sicht und versuchen in dem Sinn eigentlich eine Brücke zwischen Wissenschaft, Politik und wirtschaftlicher Praxis zu schlagen. Als Avenir Swiss vor etwa 12 Jahren gegründet wurde, war die Idee dahinter, dass wir das, was in angelsächsischen Ländern schon seit Jahren oder Jahrzehnten sich bewährt hat, dass wir das auch in der Schweiz aufbauen möchten. Vor allem in den USA, aber auch in Großbritannien gibt es ja schon seit langer Zeit Thinktanks. Und zwar verschiedenste Arten von Thinktanks, aber eben ein Spezifikum dieser Thinktanks ist, dass es dort sehr viele so Advocacy Thinktanks, also Opinionated Thinktanks gibt. Das sind nicht neutrale Thinktanks, die über alles Mögliche nachdenken und so tun, als ob sie völlig wertfrei wären und quasi apolitisch, sondern im Gegenteil, es sind Thinktanks mit klaren, nicht parteipolitischen unbedingt, aber mit klaren weltanschaulichen Positionen. Und nicht umsonst heißt auch der Slogan von Avenir Swiss, unabhängig, aber nicht neutral. Ich werde dann noch darauf zu sprechen kommen. Unabhängig von unseren Geldgebern und unabhängig von Parteien und anderen Einflussgruppen, aber nicht neutral. Das heißt, wir haben einen klaren liberalen Standpunkt und wenn ich vorher als das ehemalige liberale Gewissen der NZZ vorgestellt wurde, dann ist bei meinem Wechsel, habe ich meinen Oberen oder meinem Stiftungsrat auch gesagt, ja, ihr wisst, was ihr einkauft, also ihr könnt euch dann nicht beklagen, wenn diese Positionen euch vielleicht dann etwas zu wenig politically correct sind. Nur ein paar dieser Thinktanks, die Sie alle kennen, aber vielleicht auch, dass Sie sich bewusst sind, erstens, wie weit das zurückgeht. Die Brookings Institution ist 1916 schon gegründet worden. Das sind alles riesige Dampfer. Brookings hat, glaube ich, gegen 500 Leute. American Enterprise Institute am nächsten so bei der Ausrichtung von Avenir Swiss, also irgendwo wirtschaftsnah und wirtschaftsfreundlich, gegründet seinerzeit gegen Roosevelts New Deal, also gegen die Sozialdemokratisierung der USA 1938. Dann die Heritage Foundation, sehr eher konservativ, auch etwa 200 Leute, ein Riesengebäude, das dem Think Tank selber gehört. Also da kann man als Chef seines kleinen Think Tanks in der Schweiz nur vor Neid erblassen, aber es sind natürlich auch andere Dimensionen und andere Verhältnisse. Oder das Cato-Institut, das eine eher libertäre Ausrichtung hat, also sehr wohl knallhart, würde ich sagen, marktwirtschaftlich liberal, aber gleichzeitig beispielsweise gegen den Irakkrieg und so weiter, also eben nicht konservativ. Hoover Institution ist ein weiteres. In Europa gibt es weniger, aber es gibt in Deutschland alle diese Parteistiftungen, die durchaus eine gewisse Nähe zu Thinktanks haben, aber eben wegen der Finanzierung und so weiter nicht so unabhängig sind. Und ein ganz wichtiges, auch für uns wichtiges Institut war das Institute of Economic Affairs in London, das ganz wesentlich eigentlich die Thatcher-Politik begleitet hat. Man hat immer gesagt, Maggie Thatcher hat eigentlich kein Regierungsprogramm schreiben müssen, weil das schon vom Institute for Economic Affairs geschrieben wurde. Und wichtige, auch intellektuelle Köpfe wie Friedrich Hayek oder Jim Buchanan sind hinter diesem Institut gestanden und haben es auch mit beeinflusst. Milton Friedman natürlich auch. Ja, vielleicht eben, was ich Ihnen ein bisschen damit zeigen wollte, ist, wie vielfältig diese Thinktank-Landschaft oder das, was man als Thinktank bezeichnet, ist. Es gibt eine zum Teil unterschiedliche Organisation, aber das Wichtigste ist wahrscheinlich schon diese Differenz zwischen diesen Advocacy-Thinktanks, wie auch Avenir Swiss einer ist, und den eher Forschungsinstituten, den sogenannten neutralen Forschungsinstituten. Ich sage das, weil ich persönlich nicht an Wertfreiheit in den Wissenschaften, schon gar nicht in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften glaube. Und es gibt immer eine gewisse Spannung oder die Frage, sollen diese Thinktanks mehr wissenschaftlich sein oder sollen sie mehr kommunikativ sein? Es gibt Thinktanks, die in erster Linie über Kommunikation arbeiten, die also mehr oder weniger die Ideen, die auf dem Markt sind, einfach übernehmen, einkaufen, nicht groß jetzt Forschung machen, sondern in erster Linie kommunizieren. Und es gibt die, die sehr wissenschaftslastig sind und zu wenig kommunizieren. Wir versuchen es bei uns etwa halb-halb zu machen. Also wir machen selbstständige Forschung und die ist sehr wichtig, auch für die Glaubwürdigkeit. Aber ich muss meinen zum Teil auch etwas wissenschaftslastigen Mitarbeitern dann immer auch sagen, es nützt nichts, wenn ihr tolle Dinge herausfindet und sie dann niemand kennt und niemand etwas davon hört. Und etwas anderes, was auch so ein bisschen schwierig ist, ist immer die Frage, wie fokussiert soll ein Think Tank sein? Wir fahren relativ breit, also im ganzen Bereich der Wirtschafts- und auch gesellschaftlichen Fragen, aus einem relativ einfachen Grund. Würden wir uns nur auf ein, zwei Themen konzentrieren, würden wir zwar in diesen Bereichen dann als sehr kompetent gelten, aber unter Umständen würde man uns in 5 oder 10 Jahren sagen, ja, eigentlich die wesentlichen Themen habt ihr verschlafen. Also wenn Sie mit der Schrotflinte schießen, dann treffen Sie relativ sicher. Wir versuchen etwas so ein bisschen zwischendrin, also 4, 5 Schwerpunktthemen, vielleicht 6 Schwerpunktthemen, damit wir eben auch getreu unserem Namen Avenir, also Zukunft Schweiz, auch die Zukunft ein bisschen erfassen. Die marktwirtschaftliche Grundhaltung und Orientierung an einem liberalen Welt- und Gesellschaftsbild habe ich schon erwähnt. Man muss vielleicht noch ein bisschen eben zur Geschichte dazu sagen, dass das am Anfang gar nicht so einfach war, weil der ursprüngliche Auslöser für diesen Think Tank war ein Manifest von Wirtschaftsführern, das sogenannte Weißbuch 1995, mit dem ein ziemlicher Wirbel ausgelöst wurde, weil es quasi gefordert hat, dass die Schweiz sich eben in der Globalisierung entsprechend positioniert und anpasst und öffnet. Und es gab heftigste Diskussionen am Fernsehen und überall. Und dann war die Idee, okay, wir ziehen das weiter. Und es gibt dann aber immer natürlich auch in der Gruppe der Leute, die so etwas tragen, gibt es immer ein bisschen zwei Gruppen. Die einen, die sagen, jawohl, wir wollen konsequent zu unseren Positionen stehen. Und die anderen, die es lieber ein bisschen verpacken unter anderem. Und deswegen ist so ein bisschen diese Kombination marktwirtschaftliche Grundhaltung, das betonen die einen ein bisschen stärker wie ich. Und dann gibt es die anderen, die eher sagen, Stärkung des Standorts Schweiz. Als Marktwirtschafter glaubt man, dass man das eigentlich nur mit marktwirtschaftlichen Bedingungen machen kann. Aber es gibt auch solche, die dann finden, ja, wenn der Staat dies oder jenes finanzieren würde, würde das auch zur Standortförderung beitragen. Mit mir kann man das nicht unbedingt machen, aber vielleicht mit anderen dann schon wieder. Also, gegründet ist er 1999 worden, damals durch die 14 größten Schweizer Firmen. Es gab wenige Ausnahmen, etwa Schindler war nicht dabei. Inzwischen sind wir finanziert von etwa 110 Großbetrieben, also die meisten der Betriebe, die am Anfang dabei waren, sind weiterhin dabei. Sehr viele Klein- und Mittelbetriebe sind dazugekommen, aber auch diverse Privatpersonen. So als kleine Anekdote zwischendurch, wir haben zwei große Förderer verloren. Das sind die beiden großen Pharmafirmen in Basel. Der Grund war, dass noch unter meinem Vorgänger sich Avenir Suisse für Parallelimporte auch im Pharmabereich ausgesprochen hat. Und das hat die beiden Firmen so verärgert, dass sie gesagt haben, wir werden euch nicht mehr weiter unterstützen, weil ihr verstoßt ja gegen unsere Interessen. Mein Vorgänger war der Meinung, dass er eben sich für Marktwirtschaft und für den Standort insgesamt und nicht für Partikularinteressen einsetzen sollte. Ich bin auch der gleichen Meinung. Es gibt die Anekdote, ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber dass uns beim Fundraising, beim Geldsammeln sehr geholfen hat, weil sehr viele kleine und mittlere Betriebe gesagt haben, wenn Avenir Suisse so unabhängig ist, dass sie sich trauen, Novartis und Roche die Stirn zu bieten, dann müssen wir euch unterstützen. Und dass durch das mehr Geld hereingekommen sei, als wir bei der Pharma verloren haben, ändert nichts daran, dass ich der Meinung bin, dass sie selbstverständlich auch mit ins Boot gehören würden, weil sie sonst irgendwo zu Trittbrettfahrern unserer Arbeit werden. Und das hätten sie eigentlich nicht nötig, weil so schlecht geht es ihnen nicht. Aber unser Budget liegt etwa so bei 5 Millionen und wir sind natürlich, das ist in der Schweiz zwingend, wir müssen halbwegs zweisprachig operieren. Das heißt, wir haben eine Filiale in Genf, die unsere Interessen dort vertritt. Wir publizieren auch einiges auf Französisch und zum Teil Übersetzungen. Wir machen auch Originalstudien auf Französisch und übersetzen sie dann ins Deutsche. Die Frage, die ich immer bekomme, ist ja, und ebenso ein Think Tank, wie kommt ihr denn zu euren Ideen und so? Ja, das ist keine Hexerei, das ist, was Sie alle auch machen. Wir konsumieren Medien aller Art. Wir treten permanent irgendwo auf, also meine Kollegen und Kolleginnen und ich. Und da kommt man ja immer ins Gespräch, da spürt man auch, wo der Schuh drückt und was es für innovative Ideen zum Teil gibt. Und manche davon nehmen wir dann auf und versuchen sie vielleicht irgendwo weiter zu entwickeln. Wir haben außerdem eine Programmkommission, die sehr hochkarätig besetzt ist mit Wissenschaftlern oder wissenschaftsnahen Leuten, also der berühmte Wirtschaftshistoriker Harold James oder der frühere Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth sind da dabei und ein paar Ökonomen von schweizerischen Hochschulen. Und diese Programmkommission hat nicht die Aufgabe, uns die Ideen zu liefern, aber selbstverständlich kommen da auch immer wieder Impulse. Und sie sind gleichzeitig eine Qualitätssicherung, weil das eben sehr, sehr wichtig war am Anfang. Ich glaube, inzwischen ist das nicht mehr so nötig, klarzumachen, dass wir zwar opinionated sind, dass wir eine klare Ausrichtung haben, aber dass wir seriös arbeiten, also dass wir nicht einfach irgendwelche Dinge in die Welt setzen. Und natürlich äußern sich auch die Förderer und die Firmen, aber es gibt eine völlige inhaltliche Unabhängigkeit am Schluss. Die Themen, die wir behandeln, das muss ich mit meinen Kollegen zusammen entscheiden und muss dann natürlich auch die Verantwortung dafür tragen. Ja, wir kommunizieren auf verschiedensten Kanälen. Eben Kommunikation ist mindestens so wichtig wie die Produktion. Im Moment haben wir fast ein bisschen ein Übergewicht der Produktion auch wieder gehabt. Also wir produzieren Bücher, wir produzieren Newsletters, wir produzieren Leporellos, wir haben eine Zeitschrift, so, ja, mit vielen kleinen Informationen und Artikeln, die wir viermal im Jahr bringen. Wir machen Tagungen, Kongresse, auch sehr viele relativ kleine, intime Gespräche, also mit etwa 40, 50 Leuten, wo wir dann zum Teil Top-Leute wirklich als Gesprächspartner bekommen, off the record. Und das ist dann auch für unsere Förderer und Sponsoren wieder eine spannende Sache. Und wir haben jetzt sehr intensiv angefangen, auch elektronisch, also über das Internet zu kommunizieren. Wir machen im Moment einfach pro Tag eigentlich einen neuen Eintrag zu allen möglichen Themen, die uns beschäftigen. Ich habe am Anfang vom politischen System der Schweiz gesprochen, und man muss sehen, dass ein Think Tank eben in diesem politischen System eine spezielle Rolle hat und vielleicht in manchem anders funktionieren muss als in den umliegenden Ländern oder eben auch in den USA. Da ist zum einen eben das direkt demokratische Element mit einem sehr ausgedehnten Prozess der Vernehmlassung, wie man das bei uns nennt. Und da kann so ein Think Tank natürlich auch sehr viel Einfluss geben. Wir sind nicht quasi offizielle Vernehmlassungspartner, also wir werden nicht von der Regierung angefragt, wenn Gesetze ausgearbeitet werden, als offizielle Stimme, aber wir werden sehr wohl angefragt um unsere Meinung, eher im informellen Bereich. Und dann kommt dazu das Milizsystem, das bei uns eine starke Rolle spielt, also diese nicht professionelle Politik. Das schafft, wenn Sie so wollen, eine größere Nachfrage, weil wir eben sehr viele Politiker haben, die 90%, manchmal 100% in einem Beruf arbeiten und nebenher eben noch im Gemeinderat oder in diesem oder jenem tätig sind. Und die sind dann natürlich auch froh um solche Informationen. Dann kommt dazu der Föderalismus, der natürlich die Zahl der Verantwortungsträger multipliziert. Oder? Wir haben nicht 9 Landesregierungen, sondern 26 und das bei einer noch etwas kleineren Bevölkerungszahl. Und dann kommt auch noch ein bisschen die Zersplitterung der politischen Landschaft dazu. Das heißt, die Parteien in der Schweiz, weil wir ja praktisch mit jeder Wahl wieder ein, zwei Parteien mehr haben, das war mindestens der Trend der letzten Zeit, sind natürlich alle entsprechend kleiner und haben auch entsprechend kleinere Apparate. Und da ist dann auch so etwas wie Avenir Suisse eine ganz gute Sache. Ja, das ist einfach so ein bisschen die Rolle, wie wir sie sehen. Avenir Suisse, unabhängig, aber nicht neutral, als Bindeglied eben zwischen Politik und Verwaltung, wo wir eben auch Empfehlungen abgeben. Ich werde dann noch darauf zu sprechen kommen, eben wie das konkret abläuft. Die Privatwirtschaft, die uns finanziert. Sehr starke Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Am Anfang, als Avenir Suisse gegründet wurde, gab es ja relativ viel Eifersucht, Rivalität, Angst. Um Gottes Willen, jetzt kommt da so ein privatwirtschaftlich finanziertes Institut. Und nachdem in der Schweiz ja etwa an der Hochschule St. Gallen viele Institute auch zu einem rechten Teil von Unternehmen mitfinanziert sind, war überall die Angst da, ja, das Geld, das dann dorthin fließt, das kommt dann nicht mehr zu uns. Auch unser Wirtschaftsspitzenverband, also Economy Suisse, unser Dachverband, die hatten auch Angst, weil sie gesagt haben, ja, eigentlich sind wir doch auch so etwas wie ein Think Tank und womöglich eben sind die gleichen Firmen, die gleichen Leute und wir bekommen dann weniger. Deswegen haben wir am Anfang, auch um diese Angst wegzunehmen, diverse Aufträge an Professoren, an Institute in den Universitäten vergeben. Inzwischen ist das Verhältnis, würde ich sagen, völlig relaxed und völlig unproblematisch. Ja, jetzt kommen die heiklen Fragen, mit denen ich natürlich auch immer wieder mich auseinandersetzen muss. Geldgeber, vor allem wenn sie aus der Wirtschaft kommen, wollen ja immer wissen, ja und jetzt, was bringt das? Oder wie sieht die Bottomline aus? Da zahlen wir jedes Jahr viel Geld und was bewirkt ihr? Nun kann man eben diesen Impact relativ schlecht messen. Die Resonanz kann man messen. Sie sehen hier Artikel, Interviews, dann Auftritte in Interviews in elektronischen Medien, Vorträge. Es gibt praktisch keinen Arbeitstag, wo nicht einer von uns irgendwo einen Vortrag hält, Publikationen, dann Avenir Online und eigene Veranstaltungen, die wir organisieren. Und Sie sehen, mit meinem Amtsantritt ist einiges etwas zurückgegangen. Dafür gibt es Gründe. Einerseits war 2010 ein Jubiläumsjahr, deswegen wurde sehr viel auch geschrieben und gab es besonders viele Auftritte. Und zum anderen habe ich eben Avenir Online aufgebaut und da haben dann die Ressourcen, mussten dann auch ein bisschen abgezogen werden von anderen Bereichen. Aber das ist die Resonanz, das heißt nur, ja, wir werden zur Kenntnis genommen, es gibt Zitate von uns in allen möglichen Medien und so weiter, aber das Schwierige ist ja die Wirkung und diese Wirkung ist sehr schlecht messbar. Sie ist, wie ich meine, sehr wohl da, aber sie ist schlecht messbar zum einen, weil wir eben nicht Vorstöße formulieren, oder? Wir formulieren nicht irgendeinen konkreten Vorschlag, so und so müsste ein Gesetz aussehen, sondern wir geben Gedankenanstöße, wir wollen Debatten anregen. Und in dem Sinne ist natürlich dann auch die Resonanz durchaus eine Art von Messung, weil wenn es uns gelingt, eben Debatten anzuregen, dann merkt man das dann eben auch in den Medien, wenn alle möglichen sich entweder über uns empören oder zum Glück gibt es dann immer auch ein paar, die es gut finden, was wir vorschlagen, aber ein bisschen Empörung ist quasi notwendig, sonst haben wir eigentlich etwas falsch gemacht. Und das Zweite, fast noch schwierigere ist, wir haben die nächste oder die übernächste Geländekammer im Blick. Also wir haben die lange Sicht im Blick. Und das war von Anfang an auch den Gründern klar, aber sie vergessen es dann zwischendurch immer wieder, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen dazu beitragen, dass vielleicht in 10 Jahren etwas besser oder mindestens weniger schlecht ist, als wenn es uns nicht gäbe. Und das Dritte ist, dass trotz Gutenberg bei uns Plagiate erwünscht sind. Das heißt, wir wollen nicht unbedingt, dass es irgendwo heißt, ja, das ist ein Vorschlag von Avenir Swiss, sondern wir sind heilfroh, wenn unsere Ideen irgendwo aufgenommen werden. Und wir entdecken ab und zu in parlamentarischen Vorstößen bis in die letzten Formulierungen hinein etwas, das ursprünglich von uns stammt, ohne dass Bezug genommen wird auf uns. Aber das ist ja für uns nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass die Ideen ankommen. Und ich will jetzt vielleicht versuchen, so ein bisschen anekdotisch zu 2, 3 Themen eben zu zeigen, wie das ungefähr funktioniert. Das eine sehr aktuelle Thema, der harte Franken. Das hier ist eine Grafik, die ich ja nicht brauche, um mein Argument zu entwickeln, aber sie ist einfach beeindruckend. Sie zeigt nämlich, wie sich die Lohnstückkosten für die Schweiz entwickelt haben in Schweizer Franken und in Euro. In Schweizer Franken ist die Produktivitätsentwicklung, wenn Sie so wollen, ein bisschen schlechter als in Deutschland. Also wir haben etwa 15% höhere Kosten 2011 als 2010. Aber wenn Sie dann den Wechselkurs hineinnehmen, dann steht die Schweiz gleich schlecht da wie Griechenland mit einer Erhöhung der Lohnstückkosten um die 45%. Also wir hatten diese starke Aufwertung des Schweizer Frankens und Sie wissen alle, im September letzten Jahres hat dann die Schweizerische Nationalbank den Kurs bei 1,20 als Untergrenze, muss man immer wieder dazu sagen, fixiert. Und Avenir Swiss hat sich relativ früh in diese Diskussion eingeschaltet. Wir haben bereits im Februar 2011 ein Papier, ein Diskussionspapier publiziert, wo wir gesagt haben, grundsätzlich sind wir gegen Interventionen für einen Wechselkurs. Aber wir haben schon damals thematisiert, Ultima Ratio ist ein vorübergehendes Festlegen einer Untergrenze für den Wechselkurs des Euro. Wir haben dann zum Beispiel eben in so einem kleinen Gespräch mit 40, 45 Opinion Leaders, mit Thomas Jordan, dem jetzigen neuen Präsidenten der Nationalbank, das Thema auch weiter diskutiert. Und als dann im Sommer 2011 diese sehr starke Aufwertung des Schweizer Frankens fast bis zur Parität, also fast 1:1 stattfand, haben wir das Thema noch einmal aufgenommen und gesagt, wir glauben, dass jetzt der Zeitpunkt, den wir damals als hypothetischen Fall eigentlich dokumentiert haben und gesagt haben, wenn es zu einer eigentlichen Deindustrialisierung der Schweiz kommt, wenn also die Leute, wenn die Unternehmen anfangen, Arbeitsplätze in der Schweiz abzubauen und im Ausland aufzubauen, die kommen dann nicht so schnell wieder zurück, auch wenn sich der Wechselkurs wieder verändert, weil das sind ja nicht Dinge, die man innerhalb von 2-3 Monaten macht, sondern das sind langfristige Entscheide. Dann scheint uns eine solche Intervention mit einer Untergrenze gerechtfertigt. Und das haben wir dann eben im August gesagt, so jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt. Und es wäre jetzt natürlich übertrieben, wir haben auch noch ein Gespräch noch einmal organisiert mit Opinion Leaders, und es wäre natürlich übertrieben, jetzt zu sagen, okay, und am 6. September ist die Nationalbank dann unserem Rat gefolgt. So überschätzen wir uns natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass wir sehr stark dazu beigetragen haben, weil das auch in einem sehr schwierigen politischen Umfeld in der Schweiz passiert ist, dass diese Intervention dann erfolgt ist. Nun werden Sie vielleicht sagen, ja, was ist so innovativ daran? Ich kann Ihnen sagen, es ist also für einen Liberalen ziemlich schwierig, quasi diesen Besen zu schlucken, dass man eben mit Blick auf den Wechselkurs intervenieren soll. Und das war nicht nur für mich schwierig, sondern das war auch für die Nationalbank, die eben über Jahrzehnte hinweg eine sehr liberale, monetaristische Politik eigentlich verfolgt hat, eine ziemlich schwierige Sache. Und da braucht es dann eben auch intellektuelle Unterstützung und quasi eben so ein bisschen diesen intellektuellen Teppich, um den es uns geht, damit so etwas zustande kommt. Etwas anderes, die Sozialversicherungen, ich habe es am Anfang schon mit der ersten Grafik angedeutet, das ist eine Prognose, eine offizielle Prognose des Eidgenössischen Finanzdepartements, wo Sie etwas Spannendes sehen, nämlich das Problem ist nicht der untere weiße Bereich, das ist der Bundeshaushalt, weil der dank Schuldenbremse auch 2060 sich nicht sehr stark nach oben entwickeln wird. Bei den Gemeinden, also der dunkelblaue Bereich, ist auch kein wirkliches Problem, bei den Kantonen schon eher, weil es dort nur in einzelnen Kantonen eine Schuldenbremse gibt. Aber der Riesenbrocken ist die Sozialversicherung und hier in erster Linie natürlich die Altersvorsorge. Also wir hätten, wenn nichts passieren würde, eine Explosion der Schulden auf gegen 140%. Das ist für ein Land, das als eines der wenigen in Europa immerhin die Maastricht-Kriterien erfüllt, ein ziemliches Desaster oder wäre ein ziemliches Desaster. Und dagegen muss man ankämpfen. Und wir haben auch in diesem Bereich uns sehr stark engagiert über die ganzen 10 Jahre hinweg. Also wir haben über die berufliche Vorsorge, das sogenannte BVG, des Öfteren publiziert. Wir haben sogar, was Sie hier sehen, einen Comic publiziert, um das quasi unter die Leute zu bringen und auch an ein Publikum, das sonst vielleicht Avenir Swiss oder unsere Publikationen nicht so sieht. Und wir haben auch mit Blick auf die Alters- und Hinterlassenenversicherung, also den umlagefinanzierten Teil unserer Altersvorsorge, verschiedene Studien gemacht. Wir haben etwa einen Vorschlag gemacht, der jetzt so langsam, zunächst fand man das ja auch ganz furchtbar, dabei ist er nicht einmal unglaublich radikal oder revolutionär. Wir haben gesagt, man sollte jedes Jahr das Rentenalter um 1,5 Monate erhöhen. Das ist nämlich genau etwa so viel, wie die Lebenserwartung nach wie vor steigt pro Jahr, sodass also für die Leute von der Zeit nach ihrer Pensionierung, die würde dadurch gleich bleiben. Und 1,5 Monate pro Jahr, das ist also nicht ein Riesenschock. Und dann würden wir immerhin in 16 Jahren, wären wir dann bei einem Rentenalter 67. Inzwischen haben doch einige Leute auch schon gemerkt, dass das vielleicht ohnehin zu wenig ist und dass man das vielleicht schneller machen müsste. Oder wir haben auch das dänische Modell, das dann von den Medien sofort aufgenommen wurde in einer größeren Studie, aber man pickt da natürlich immer gewisse Dinge heraus. Die Dänen haben ja beschlossen, ab Mitte 2020 das Rentenalter auch zu erhöhen auf 67 und gleichzeitig zu sagen, wir können nur 14,5 Jahre nach der offiziellen Rente finanzieren und dann das Rentenalter an die Lebenserwartung zu indexieren. Das heißt, 67 um 14,5 wäre 81,5 durchschnittliche Lebenserwartung. Wenn die Lebenserwartung auf 85 steigt, dann würde das Rentenalter auf 70,5 steigen. Wenn die Lebenserwartung sinkt, dann würde auch das Rentenalter wieder sinken. Aber einfach eigentlich die simple ökonomische und mathematische Überlegung, wir haben einfach Geld, um 14,5 Jahre zu finanzieren. Und bis dorthin sollte man eigentlich arbeiten. Oder was wir zuletzt jetzt gesagt haben, weil in der Schweiz die Schuldenbremse die Sozialversicherungen nicht erfasst, im Gegensatz etwa zu Deutschland oder anderen Ländern, dass man auch eine Schuldenbremse in der Sozialversicherung machen sollte. Und das befindet sich jetzt auf gutem Wege, würde ich meinen. Also da würde es mich nicht überraschen, wenn immer mit der Langsamkeit der politischen Prozesse und erst recht der schweizerischen politischen Prozesse, wenn das in 5 oder 10 Jahren dann auch Wirklichkeit werden würde. Wir haben auch Einfluss, weil hier steht eben Einladung von Bundesrat Berset, ein überzeugter Sozialdemokrat, aber wir werden immer wieder auch von den Bundesräten eingeladen, in sehr kleinen Gremien, also 4, 5, so im Sinne von Sounding Boards und nicht von offiziellen Kommissionen oder Expertenkommissionen, sondern eben eher auch als Sounding Board für diese Leute eingeladen, unsere Meinung, unsere Studien zu präsentieren, unsere Meinung zu präsentieren und eben auch quer über die Parteien hinweg. Das dritte Beispiel vielleicht von Impact, eben in diesem anekdotischen Sinne. Was Sie hier sehen, ist die Veränderung der Aktienkurse von zwei Stromkonzernen in der Schweiz, BKW und Alpiq, die beide mehrheitlich im Besitz oder im Eigentum der Kantone sind. Ende 2008 haben in der Schweiz die Kantone etwa 1000 Beteiligungen an rechtlich eigenständigen Unternehmen gehabt. Also in der liberalen Schweiz gibt es ganz viele Staatsbetriebe auf dieser kantonalen Ebene. Und was Sie hier sehen, ist der Börsenkurs dieser beiden Stromkonzerne im Vergleich zum Börsenkurs der UBS und im Vergleich zum Index des schweizerischen Aktienmarktes. Und wenn Sie 2008 UBS-Aktien gekauft haben, haben Sie gleich viel Geld verloren, wie wenn Sie diese Stromaktien gekauft haben, nämlich etwa 80% Wertverlust. Was soll das zum Ausdruck bringen? Es soll zum Ausdruck bringen, dass eben diese Beteiligungen äußerst riskant sind und im Gegensatz zum allgemeinen Image, das immer noch ein bisschen vorherrscht, nicht etwa das Tafelsilber der Kantone sind, das man keinesfalls veräußern dürfe, weil das ja eben sehr viel wert sei, sondern da hat eine unglaubliche Vernichtung stattgefunden. Ein Schwerpunkt von Avenir Swiss, deswegen bringe ich auch dieses Beispiel, war immer eben auch die Institutionen, das heißt Föderalismus, Gemeindeautonomie, die Kantone. Und angefangen hat quasi diese Debatte mit dieser Publikation Kantone als Konzerne, wo wir eigentlich Pionierarbeit gemacht haben. Wir machen wenig Primärforschung, also wir machen wenig selbst Datenerhebung, sondern wir sammeln und studieren und holen Daten zusammen, die schon da sind. Aber in diesem Bereich machen wir Primärerhebung und machen immer wieder Studien, die Dinge überhaupt erst ans Licht rücken, die vorher gar nicht bekannt waren. Und das war auch so eine Pionierarbeit. Und die Folge, es hat dann auf der Ebene von ganz vielen Kantonen Maßnahmen gegeben. Basel, der Kanton Basel-Landschaft hat eine Verordnung über das Controlling von allen Staatsbeteiligungen als Folge dieser Studie eingeführt. In Basel-Stadt gab es Public Governance-Richtlinien. In Graubünden, in Luzern, in Zürich sind als Folge von dieser Studie dann Beteiligungsmanagement-Reformen durchgeführt worden. Also das heißt, da gibt es Impact. Es gibt vieles anderes, beispielsweise der Begriff der Metropolitanregion, der in der schweizerischen raumplanerischen Diskussion eine große Rolle spielt. Den haben, glaube ich, wir in der Schweiz eingeführt. Oder auch das Thema der neuen Zuwanderung. Die Schweiz hatte ja jahrzehntelang eine Zuwanderung aus Italien und Portugal und zum Teil auch Jugoslawien. Und diese neue Zuwanderung, das ist eben eine Zuwanderung, die hochgebildet ist, einen höheren durchschnittliche Bildung hat als die schweizerische Bevölkerung, die hauptsächlich aus Deutschland kommt und die eben einen ganz anderen Charakter hat. Wir waren die Ersten, glaube ich, die das in dieser Klarheit und in dieser umfassenden Darstellung auch thematisiert haben. Ja, ein paar kleine Impulse vielleicht für Österreich. Wird Sie nicht überraschen, dass ich immer noch der Meinung bin, dass Steuerföderalismus und Steuerwettbewerb etwas vom Sinnvollsten sind, das es gibt, weil es zu effizienten Input-Output-Relationen führt, zu mehr Bürgernähe, zu Angeboten, die wirklich auch nachgefragt werden. Es führt nicht, alle Studien und auch das schweizerische Beispiel zeigen, dass es führt nicht, meine Damen und Herren, zum viel befürchteten Race to the Bottom, dass also in diesem Steuerwettbewerb am Schluss alle Staaten runterfahren und am Schluss eigentlich nur noch ein Schrumpfstaat da ist. Das ist eine Illusion. Auch die Schweiz hat eine relativ hohe Staatsquote. Aber es ist eben näher beim Bürger und das ist wichtig. Sie sehen hier der Prozentsatz der Steuereinnahmen, der auf lokaler und gliedstaatlicher Ebene verfügbar ist. Und Sie sehen Kanada und die Schweiz, nur dass in Kanada natürlich jeder Gliedstaat um einiges größer ist als die ganze Schweiz. Aber Kanada und die Schweiz sind da weit vorne vor allen anderen. Und Sie sehen, Österreich ist praktisch der Steuerföderalismus nicht existent. Dass dieser Steuerwettbewerb eben auch Vorteile hat, nicht zuletzt auch mit Blick auf den Standort, zeigt diese Grafik, die einerseits die Schweizer Kantone untersucht und sie vergleicht mit allen möglichen weltweiten Standorten, also Hauptstadtstandorten oder wie Shanghai, also wirklich wichtige Wirtschaftsstandorte. Und Sie sehen, also 84 ausgewählte Regionen sind da untersucht worden und Sie sehen, dass unter den ersten 10, 8 Schweizer Kantone sind. Nur Hongkong und Dublin sind in dieser Gruppe und alle anderen sind Schweizer Kantone und unter den ersten 30 sind es immerhin 17, also mehr als die Hälfte. Österreich ist mit Wien eher ein Schlusslicht. Das ist auch nicht ganz überraschend. Aber was für mich überraschend war, als ich die Grafik zum ersten Mal gesehen habe, ist, dass selbst Kantone, die in der Schweiz überhaupt nicht als besonders steuergünstig gelten, wie Bern, Basel und Zürich, also nicht die klassischen Steuerwettbewerbskantone wie der Kanton Schwyz oder Obwalden oder so, dass auch die ganz hervorragend abschneiden. Und ja, das Dritte, wie gesagt, es geht um den Standort, vielleicht doch auch dieser Hinweis auf das Standort-Ranking. Ich persönlich glaube, dass da der Wettbewerb der Kantone auch eine wichtige Rolle spielt, eine viel größere Rolle spielt als Avenir Suisse, aber vielleicht ein bisschen spielen wir auch eine Rolle. Und das Spannende ist, dass die Schweiz ja nicht nur so in dem allgemeinen wirtschaftspolitischen Sinne eben seit vielen Jahren immer unter den besten 2, 3 ist im Report des World Economic Forum, des WEF, sondern dass sie auch in Sachen Innovation an der Weltspitze stehen. Das ist diese IUS-Statistik und eben auch bei anderen. Einzig in der Lebensqualität, sehen Sie, ist Wien noch vor Zürich und wahrscheinlich, wenn Vorarlberg in der Liste wäre, wäre es auch noch vor Zürich. Das ist jedenfalls meine persönliche Einschätzung, aber auch Zürich ist nicht schlecht, auch von der Lebensqualität her. Das heißt, meine Damen und Herren, man kann liberale, marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik und hohe Lebensqualität durchaus miteinander verbinden. Vielleicht zum Schluss einfach noch einmal so meine Erfahrung, auch mit Blick auf mögliche Entwicklungen in Österreich. Was sind so die wichtigsten Erfahrungen, die mein Vorgänger, der ja die einen oder anderen wissen das von Ihnen vielleicht, so der Joschka Fischer oder Daniel Cohn-Bendit der Schweiz war, bevor er dann konvertiert ist und zum Liberalen geworden ist. Bei mir war das ein bisschen geradliniger, diese weltanschauliche Entwicklung. Aber bekanntlich sind ja Konvertiten immer die überzeugtesten, die es überhaupt gibt. Was ganz wichtig ist, ist die parteipolitische Ungebundenheit. Das ist etwas, was in der Schweiz wesentlich leichter ist, wegen der Kleinheit der Parteien, wegen der Tatsache, dass sie mehrere bürgerliche Parteien haben. Also wir viele halten uns schon für eher FDP-nahe, aber wir sind genauso mit der SVP, mit der CVP, mit jetzt den neuen Gründungen wie der BDP, sind wir im Gespräch. Und an unsere Veranstaltungen kommen natürlich auch Leute von den Gewerkschaften oder Leute von der SP. Aber wir sind bürgerlich, aber nicht von einer einzelnen Partei abhängig. Und das hilft uns. Also das heißt, unsere Stimme wird dadurch eher ernst genommen. Was auch wichtig ist, ist, glaube ich, die wissenschaftliche Fundierung. Würden wir nur quasi eine Art Propagandamaschine sein für liberale und marktwirtschaftliche Ideen, dann wäre der Ideologievorwurf, der natürlich ohnehin kommt, noch größer. Man kann ihn, glaube ich, relativ gut konterkarieren, indem man wirklich seriöse wissenschaftliche Arbeit macht. Ganz wichtig ist die Unabhängigkeit von den Geldgebern. Das ist hervorragend gelungen. Dazu braucht es relativ viel staatspolitische Größe, würde ich sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Leute eben so viel Geld in die Hand nehmen und dann sagen, so, und jetzt, du bist der Direktor, mach du, wir haben einfach Vertrauen. Und ähnlich wie bei einer Nationalbank bei uns, wir wählen den Direktor und dann ist der Think Tank unabhängig. Und einzig, wenn wir halt gar nicht zufrieden sind, dann müssen wir ihn abrufen, aber sonst intervenieren wir nicht. Und dann braucht es natürlich Mut zu Unbequemlichkeit und zu Unpopularität. Wir hatten, das gehört auch zum Geschäft, bei meinem Amtsantritt gab es sofort dann einen Farbanschlag auf unsere Büros und dann ein elektronisches Bekennerschreiben. Wir haben heute Nacht Avenir Suisse verschönert, immerhin originell, aber oder mein Vorgänger, dem wurde einmal ein ganzer Misthaufen abgeladen vor der Bürotür, weil wir in Sachen Landwirtschaftspolitik auch ein paar unbequeme Dinge gesagt haben. Also dazu muss man stehen. Dann glaube ich, dass es eine betriebliche Mindestgröße braucht. Wir sind jetzt in der Größenordnung etwa, wir sind etwa 30 Köpfe, vielleicht ein bisschen mehr, aber 100% Stellen, also umgerechnet auf 100% Stellen sind das etwa 17 Leute, die bei uns arbeiten. Und das Wichtigste ist vielleicht Geduld. Ich glaube, Innovationen brauchen in der Politik noch mehr Geduld als in der Wirtschaft. Sie dauern noch länger. Es ist ein Bohren sehr dicker Bretter. Aber wenn man diese Arbeit scheut, dann passiert erst recht nichts. Und dann geht erst recht nichts vorwärts. Und in diesem Sinne mache ich meine Arbeit mit sehr viel Begeisterung, obwohl ich sehr wohl realistisch genug bin und weiß, es kann nur ein bisschen etwas ändern und es geht sehr, sehr lange. Aber ja, auf 10, auf 20 Jahre bin ich sicher, wird es etwas bewirken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Dr. Schwarz, für die Ausführungen. Danke für die Vorstellung auch über die Arbeit von Avenir Suisse. Ich glaube, da bekommt man ein gutes Gefühl, was es heißt, sachliche, unabhängige Arbeit zu machen und diese in das politische System hineinzubringen. Ich glaube, in der Diskussion wird es jetzt auch noch darum gehen, das ein oder andere aktuelle politische Thema vielleicht auch einmal zu hinterfragen und wie da ein ganz, oder was in so einem Bereich auch eine innovative, neue Idee in einem politischen System bewirken kann und wie, inwieweit auch, Sie haben gesprochen auch, dass auch die politischen Prozesse in der Schweiz in Ihren Worten sehr langsam sind. In der Bevölkerung bei uns, glaube ich, gibt es sehr oft auch das Gefühl, dass die ein oder andere Prozess zu lange dauert. Ich glaube, dieses Gefühl ist momentan sehr stark. Ich würde ganz gerne gleich das Mikrofon in das Publikum geben, wenn es schon die ein oder andere Frage an unseren Vortragenden gibt. Gibt es da, wer traut sich als Erster? Herr Direktor Steurer.
Gerhard, du hast eine Folie gezeigt. Ich muss natürlich zuerst eine wirtschaftliche und nicht eine politische Frage stellen. Du hast eine Folie gezeigt, wo die Lohnstückkosten in Euro dargestellt sind. Ich meine, das ist wirklich eine signifikante Entwicklung. Mhm. Wie geht die Schweizer Industrie konkret mit dieser Entwicklung um? Und du hast auch erwähnt, Deindustrialisierung hat der Prozess eventuell schon eingesetzt.
Er hat eingesetzt, es gibt immer wieder Meldungen, wo ganz klar das nicht nur als Vorwand genommen wird, weil das wissen wir ja alle, also Unternehmen nehmen ab und zu auch irgendeine wirtschaftliche Situation zum Vorwand, um Leute zu entlassen oder abzubauen, sondern wo man, glaube ich, auch objektiv sagen muss, ja, die können einfach mit diesen Kosten nicht mehr konkurrenzfähig sein. Aber ich glaube, die 1,20, also ich habe, als der Kurs so bei 1,50, 1,55, 1,45 war, habe ich immer gesagt, ich glaube 1,30 wäre okay und 1,20 wäre das Äußerste, was verkraftbar ist. Und ich glaube, dass das auch so ist. Das heißt, im Schnitt, das Schwierige ist ja, dass es immer einzelne Branchen gibt, die das natürlich weniger gut verkraften können. Oder? Das ist einerseits die Frage, wie eben welche Marktmacht die Unternehmen haben, wie innovativ sie sind, wie stark es quasi nur eine Preiselastizitätsfrage ist und die, wo es wirklich nur auf den Preis drauf ankommt, die auch nicht viel ausländischen Input haben, das muss man ja auch immer sagen, also alle Zulieferung aus dem Ausland wird ja billiger, das ist ein Effekt, der dann auch einmal sich auf die Wirtschaft niederschlägt, indem man eben nicht mehr in der Schweiz einkauft, sondern im Ausland, also jetzt Zulieferung. Aber ich glaube, 1,20, wir werden uns erstens auf 1,20 einrichten müssen, auf noch längere Zeit. Ich hatte das Gefühl, am 6. September, Sie hätten damals signalisieren sollen, dass Sie 1,20 als Untergrenze einziehen, aber deutlich machen, dass Sie mit der Zeit auf 1,25 oder 1,30 gehen möchten. Das ist ja das Schöne bei der Notenbankpolitik, wenn man glaubwürdig genug ist, muss man ja gar kein Geld in die Hand nehmen. Also wenn man der Notenbank abnimmt, dass sie irgendwann auf 1,25 geht, dann geht der Kurs automatisch auf dieses Niveau, weil eben die Spekulanten dann auf dieses Niveau das Ganze hinauftreiben oder hinuntertreiben, je nachdem, aus welcher Sicht man es ansieht. Jetzt und eben auch noch mit dieser Euro-Krise, die natürlich für die Schweiz nicht minder eine Katastrophe ist als für den Rest von Europa. Da ist Schadenfreude völlig unangebracht, weil wir natürlich genau mit im Boot hängen und sogar, eben ich nenne das ja immer den Fluch des Erfolgs, also sogar fast noch schlechter. Ein früherer Bundesrat hat einmal vom Mokkatassen-Effekt gesprochen, oder dass also in so einer kleinen Mokkatasse, wie eben die Schweizer Volkswirtschaft ist, wenn da nur ein bisschen noch mehr dazukommt, Nachfrage, dann schwappt das natürlich sofort über. Hingegen, wenn das ein großer Pott ist, dann braucht es etwas länger. Oder? Und ich glaube, dass der Druck jetzt so ist, dass die Notenbank sich auch ein bisschen anstrengen muss, die 1,20 zu halten. Also ich glaube, die Wirtschaft, die Schweizer Unternehmen werden sich darauf einstellen müssen. Und die international Tätigen tun es. Ich glaube, wo es besonders viele Probleme gibt, ist im Tourismus. Da wird man das stark spüren. Der hat ein bisschen Hilfen bekommen, aber das ist so ein bisschen Trostpflästerchen. Auf der anderen Seite muss ich auch mit meinem gespaltenen Herzen zwischen der Schweiz und Österreich sagen, der Schweizer Tourismus hat ohnehin Strukturprobleme, die sind jetzt nicht nur vom Franken kreiert. Und vielleicht ist es auch nicht so schlecht, wenn dieser starke Franken dazu beiträgt, dass da eine gewisse Strukturbereinigung stattfindet.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen, Anregungen? Denn Sie momentan keine Hand. Ich frage vielleicht selber etwa, oder?
Ja, darf man.
Christoph Hinterecker, bitteschön.
Die Umfrage, 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen Urlaub. Wenn man das in Österreich fragen würde, käme 8 Wochen heraus. Auf was führen Sie das zurück, dass dieses Votum und dieses Ergebnis sich eingestellt hat? Das ist echt überraschend, unglaublich vernünftig. Was sind die Ingredienzien, die dazu geführt haben? Sind es die Medien, ist es die Vernunft dieses Avenirs Wiss, was ist es, zu wie viel Prozent und was können wir hier lernen?
Also es ist unglaublich, wie oft man im Ausland auf diese Abstimmung angesprochen wird. Und es ist in allen Ländern die gleiche Aussage, ob in Deutschland, Frankreich, wo ich in der letzten Zeit war. Überall sagt man ja, bei uns wäre das völlig unmöglich. Eben, das ist gar nicht vorstellbar. Im Vorfeld der Abstimmung in der Schweiz habe ich natürlich hat man das bekämpft, also der Wirtschaftsdachverband und so weiter. Aber so richtig dran geglaubt, dass das einen Erfolg haben könnte, hat eigentlich niemand. Also es war jetzt niemand besonders überrascht, dass das so herausgekommen ist. Ich habe mich auch oft gefragt, weil ich beklage ja auch immer wieder den mangelnden ökonomischen Sachverstand, auch in der Schweiz, vielleicht in anderen Ländern noch ausgeprägt, aber der würde einiges ändern beim Abstimmungsverhalten. Eine Erklärung, glaube ich, liegt eben auch hier im politischen System, nämlich in diesem Steuerföderalismus, der eben nicht, deswegen habe ich das so stark betont, der es nicht nur darum geht, dass es eben ein Race to the Bottom gibt, sondern der dazu führt, dass erstens einmal jeder seine Steuererklärung selber ausfüllt. Das heißt, er ist sich bewusst, was er beiträgt zum Gemeinwesen, und er ist sich auch bewusst, dass wenn man in der Gemeinde eben jetzt ein neues Schulhaus baut oder irgendetwas, dass das Folgen hat und dass er nächstes Jahr mehr zahlen wird. Und das weiß auch der kleine Mann. Ich meine, auch in der Schweiz zahlen 20-25% keine Steuern. Aber trotzdem ist eben ein relativ großer Teil auch der breiten Bevölkerung, ist sich irgendwie dieses Verhältnisses von Kosten und Nutzen im politischen Prozess bewusst. Und das weiß er dann auch in seinem Unternehmen, dass er, wenn er halt länger Ferien macht, dass er dann am Schluss weniger verdient oder dass er weniger wettbewerbsfähig wird. Dann kommt schon auch eine sehr dezentrale Sozialpartnerschaft dazu, die wirklich sehr betrieblich ist. Ich meine, das gibt es zum Teil in Österreich auch, aber ich glaube, das ist noch ausgeprägter. Und dieses Gefühl quasi, okay, mehr ausgeben, verlangt am Schluss mehr einzahlen, das halte ich für ganz wichtig. Und eben, das ist ein altes Hobby von mir, auch jedes Mal, wenn ich in Österreich irgendwo mit Wirtschaftspolitikern rede, wenn alle Bürger einmal ihre Steuererklärung ausfüllen würden, das wäre unglaublich heilsam. Ich finde eben den Abzug von Steuern, so dass man eigentlich nur über Nettolöhne redet, ist eigentlich eine unglaubliche Illusionierung eigentlich der Bevölkerung.
Mit ist noch eine Frage.
Herr Dr. Schwarz, Sie haben sehr hervorragend Ihre Institution erklärt. Was mich interessieren würde, was für mich ein bisschen zu kurz gekommen ist, was waren eigentlich bisher Ihre größten Erfolge dieser Avenir Suisse und der Bemühungen, die Sie dazu machen? Dazu vielleicht noch etwas Zweites, was Sie von einem Vorschlag halten. Ich war am Wochenende an einem Kongress der Columbia Business School und da hatten wir einen Abgeordneten, der Herr Kaufmann von der SVB, Blocher, und er hat zur Finanzsituation ein ganz tolles Argument gehabt. Er hat zwar ein bisschen scherzhaft gemeint und hat gesagt, eigentlich funktionieren unsere Finanzen nur, weil wir ein paar hundert Millionen kleine Finanzminister haben. Und das hat er gesagt, das sind die Hausfrauen, die wissen, wie die Einnahmen sind, die kontrollieren die Ausgaben und sie wissen, dass man immer dazwischen noch etwas sparen muss. Und dann hat er am Schluss gesagt, wir sollten alle unsere Finanzminister durch ganz normale Hausfrauen ersetzen.
Ja, das ist jetzt schon ein bisschen ein SVP-Jargon, wenn ich das so sagen darf. Wobei natürlich auch in solchem Jargon ein Körnchen Wahrheit liegt. Ja, das Erste ist mir offensichtlich nicht gelungen. Ich habe versucht, das an drei Beispielen zu zeigen, wo wir glauben, dass unsere Stimme oder unsere Ideen angekommen sind irgendwo, eben in diesen drei Bereichen Sozialversicherung, jetzt Frankenpolitik und in den Kantonen. Es gibt viele andere Bereiche, eben in der Raumplanung sind wir eine wichtige Stimme und haben wir etwas erreicht. Aber noch einmal, ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass man sich klar sein muss, dass ein Think Tank eben eine strategische und nicht eine taktische Institution ist, oder? Also der Name kommt ja, glaube ich, aus dem Afrika-Feldzug, als, glaube ich, Montgomery eben seine Leute in irgendwelchen Panzerwagen zusammengenommen hat, um eben über die Strategie nachzudenken. Und genauso geht es in Think Tanks um die Strategie. Das heißt, wenn wir jetzt 10 Jahre alt sind, dann werden Sie nicht sagen können, ja, okay, das und das, das ist auch nur 20 oder 30%ig von Avenir Suisse beeinflusst. Sie brauchen erstens eine lange Frist, zweitens bereiten wir eigentlich nur den Boden vor für gewisse intellektuelle Strömungen. Also ich glaube, wir tragen wesentlich dazu bei, dass irgendwann das Rentenalter in der Schweiz entweder völlig flexibilisiert oder erhöht wird. Mir wäre lieber flexibilisiert und eben mit entsprechenden Kostenfolgen. Das kann ein Think Tank leisten, nicht politische Vorstöße. Dafür sind dann die Parteien da, dafür sind die Verbände da, die unsere Ideen aufnehmen, zum Teil verändern und dann konkreter in den politischen Prozess einbringen. Aber ich glaube, dass ohne unsere Arbeit eben diese konkrete Arbeit der Parteien und der Verbände weniger gut, weniger standortfreundlich, weniger marktwirtschaftlich wäre als mit unserer Arbeit.
Herr Dr. Schwarz, eine kurze Bitte vielleicht. Sie sagen, Sie seien, kommen aus der liberalen Haltung her. Können Sie das, sofern es nötig ist, zu diesem heutigen Neoliberalismus abgrenzen? Beziehungsweise, wie sehen Sie die im Endeffekt dann die Rollen von diesen amerikanischen Agenturen, beziehungsweise also diesen Ratingagenturen, beziehungsweise diesen Hedgefondsmanagern oder wen immer? Da gibt es ja auch solche, die sagen, die Hedgefonds haben als solche auch eine irgendwo kurierende, heilsame Wirkung für die Wirtschaft. Ist denn so?
Ja, da müsste ich jetzt fast ein bisschen länger ausholen. Das wäre, glaube ich, auch für diesen Anlass jetzt nicht ganz passend. Ich bin ein bekennender Neoliberaler, aber ein Neoliberaler eben im historisch richtigen Sinne, weil die Neoliberalen gehen auf ein Kolloquium in Paris in der Zwischenkriegszeit zurück, wo sich Liberale, vor allem Ökonomen, aber nicht nur getroffen haben, die sich abgrenzen wollten vom klassischen Liberalismus, vom klassischen Laissez-faire-Liberalismus und gesagt haben, Liberalismus ist gut und recht, aber es braucht die ordnende Hand des Staates, vor allem für zwei Dinge. Oder man müsste vielleicht auch sagen, praktisch nur für zwei Dinge, nämlich einerseits für Wettbewerbspolitik, weil wenn der Staat nicht für Wettbewerb sorgt, Unternehmen, das hat schon Adam Smith geschrieben, wenn zwei oder drei Unternehmer zusammenkommen, dann gründen sie ein Kartell. Also Unternehmer sind nicht Anhänger des Wettbewerbs, sondern sie wollen den Wettbewerb aufheben. Deswegen braucht es den Staat, der den Wettbewerb durchsetzt, und eine soziale Sicherung, was die Laissez-faire-Liberalen im 19. Jahrhundert auch nicht so klar gesehen haben oder nicht so deutlich gesehen haben. Inzwischen man muss den Kampf gegen falsche Begriffe wahrscheinlich irgendwann aufgeben. Inzwischen ist unter Neoliberalismus etwas völlig anderes in den Medien eigentlich, und jeder, der heute von Neoliberalismus redet, redet eben nicht von dem, was es ursprünglich war, sondern meint einen übersteigerten, maßlosen, übertrieben radikalen Liberalismus. Wobei ich schon dazu sagen muss, eben obwohl ich mich eben für einen quasi in dem Sinn gemäßigten Liberalen halte, ich halte natürlich auch diese Vorwürfe für völlig unsinnig, weil ich kann also nur selten irgendwo Neoliberalismus in diesem Sinne von radikalem Liberalismus erkennen. Also es ist ja nicht so, dass der Banksektor ist einer der meistregulierten Sektoren überhaupt, die es gibt. Das ist ja nicht so, dass man da einfach denen alle Freiheiten gegeben hatte. Man hat zum Teil falsch reguliert, man hat zum Teil auch zu viel reguliert, und deswegen, das ist wie im Straßenverkehr, wenn Sie zu viel regulieren, dann können Sie es am Schluss gar nicht mehr kontrollieren. Ich bin immer ein Anhänger gewesen von wenigen Regeln, die man dann auch durchsetzen und kontrollieren kann, dann haben sie einen Sinn. Aber nicht so viele Regeln aufstellen, dass man eigentlich hypothetisch immer mit einem Bein im Gefängnis ist oder in der Gesetzesübertretung. Und dann werden ja Gesetze dann auch wieder zur Willkür, weil dann eben je nachdem, ob man gerade kontrolliert oder etwas durchsetzt, wird man dann quasi schuldig, und sonst kommt man irgendwo davon. Also.
Dankeschön, der Josef Rupp in der Mitte, und anschließend Sie. Am Mikrofon.
Was war die Position von Avenir vor 2008 zum Verhältnis Schweiz und EU, heißt der Beitritt Schweiz zur EU oder nicht? Und wenn Sie jetzt so weit hinaus Grafiken haben wie 2050, 2060, wie sehen Sie das in diesem Zeithorizont?
Ja, das ist eine schwierige Frage. In mancherlei Hinsicht, die EU-Frage ist ohnehin eine der schwierigsten Fragen für die Schweiz, seit eh und je. Mein Vorgänger und ich haben etwas unterschiedliche Auffassungen in dieser Frage gehabt, ohne dass wir das allzu deutlich und allzu explizit gemacht haben, aber die Kenner haben es zwischen den Zeilen, wenn man so will, jeweils gemerkt. Das heißt, Thomas Held ist ein eher urbaner und relativ europaoffener Mensch. Und ich persönlich war immer der Meinung, dass die Schweiz sich sehr wohl in Europa solidarisch verhalten soll. Ich habe immer auch gesagt, auch Ausgleichszahlungen und Kohäsionszahlungen und so weiter, alles bestens. Wir profitieren in der Schweiz von Europa. Deswegen sollen wir uns auch an den Kosten und an allem beteiligen, von dem wir profitieren, und nicht Trittbrettfahrer sein. Aber ich glaube, dass die Schweiz per Saldo, das ist nicht schwarz-weiß, aber dass die Schweiz per Saldo besser fährt, wenn sie nicht bei der EU ist. Das habe ich vor der Krise gedacht. Das denke ich auch nach der Krise, wobei, oder jetzt mitten in der Krise, das nach der Krise ist noch ziemlich weit weg. Aber noch einmal, es ist nicht etwa so, dass man sagen müsste, ja, jetzt ist es ja offensichtlich, sondern auch außerhalb der EU zu sein in einer solchen Krisensituation hat ganz viele Nachteile. Einer davon ist der Schweizer Franken. Was Avenir Swiss betrifft, hat mein Vorgänger, glaube ich, eine kluge Politik gefahren. Er hat sich nämlich zur EU eigentlich nie geäußert. Avenir Swiss hat sich zur EU-Frage nicht geäußert. Nun werden Sie sagen, ja, wie kann man das denn, wenn man eben ein Think Tank ist? Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich mit einer klaren Pro-EU-Haltung 50% unserer Sponsoren verloren hätten und mit einer klaren Anti-EU-Haltung die anderen 50% unserer Sponsoren. Und da ist es wahrscheinlich sinnvoller, quasi sich nicht auf ein Thema zu konzentrieren, das so stark die Schweiz spaltet und nach wie vor spaltet. Jetzt schon ein bisschen weniger, weil sicher die EU-Begeisterung kleiner geworden ist, aber doch sehr stark spaltet. Da, ohne dass es da jetzt irgendwo ein Dokument oder einen bewussten Entscheid gibt, aber wahrscheinlich hat er instinktiv völlig richtig gesagt, wir konzentrieren uns auf die vielen anderen Themen, wo wir 100% hinter uns haben, als auf dieses eine Thema, wo wir 50% hinter uns haben. Er hat dann, worüber ich etwas unglücklich war, kurz vor seinem Abgang und kurz vor meinem Amtsantritt und im Wissen darum, dass wir da etwas unterschiedliche Meinungen haben, ein Buch publiziert, Souveränität im Härtetest, das von den Medien zwar fälschlicherweise, aber wir wissen alle, dass manchmal auch Fehlinterpretationen schon irgendwo auch einen Hintergrund haben und nicht ganz vielleicht immer grundlos erfolgen, das von den Medien interpretiert wurde, als quasi Avenir Swiss plädiert jetzt für einen EU-Beitritt. Das steht in diesem Buch nirgends, sonst hätte ich es noch vor meinem Amtsantritt verhindern und auch verhindert und verhindern können, weil das wäre ziemlich unsinnig gewesen. Ich hätte es dann ja vertreten müssen. Ich kann das Buch sehr wohl so vertreten. Es sagt eigentlich nichts anderes, als dass man wirklich alle Optionen prüfen muss und dass man natürlich auch, und das ist ja nichts anderes als eine gesunde intellektuelle Haltung, dass man natürlich auch einen EU-Beitritt sehr genau analysieren muss und nicht etwa von vornherein zu einem Tabu erklären sollte. Ich persönlich glaube auch, und da bin ich, nachdem ich merke, dass es da ja doch auch SVP-Sympathisanten in Lustenau gibt, wahrscheinlich, ich bin da nicht auf der Linie der SVP, eben auch nicht auf der Linie der Linken, die schon seit langem immer in die EU möchte. Ich glaube, dass wir ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU brauchen. Die EU hat verständlicherweise, kann man ihr keinen Vorwurf machen, wahrscheinlich nicht die Geduld bei allem und jedem immer wieder quasi mit, wenn es um Anpassungen geht im Rahmen eben der bilateralen Verträge, dann jeweils wieder mit der Schweiz neu auszuhandeln. Also es braucht gewisse Automatismen und ein Modell wie der EWR könnte ich mir gut vorstellen, wäre wahrscheinlich eine vernünftige Lösung für die Schweiz. Das Problem, das man im Moment hat, ist, der EWR ist, also der Begriff ist so belastet, weil er eben der Sieg der Anti-EU-Seite und auch der Aufstieg von Christoph Blocher und der SVP wird durch diesen Begriff EWR symbolisiert. Und damit können Sie, also Sie werden in der Schweiz nie einen Vertrag mit der EU herbringen, der sich EWR-Vertrag nennt. Sie könnten aus meiner Sicht, das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber Sie könnten den 1:1 übernehmen, aber Sie müssen etwas anderes draufschreiben. Es darf nicht EWR draufstehen. Deswegen eben vielleicht Rahmenabkommen oder so etwas.
Bin ich zu lang gewesen. Davor war noch eine Frage.
Da.
Ich hätte noch eine kurze Frage zu dieser Interventionsgrenze von 1,20. Wie schwer ist es eigentlich für die Schweizer Nationalbank, diese Grenze zu verteidigen? Zumal man ja wieder hört aus der Presse, dass derzeit die Hedgefonds sich wieder massiv mit Schweizer Franken eindecken. Ich frage mich, warum machen die das, wenn sie genau wissen, dass die Grenze mit allen Mitteln verteidigt wird?
Ja, eben, das ist in der Geldpolitik, also wie schwer es ist, das weiß man nicht, richtigerweise nicht. Die Notenbank wird sich hüten, das zu kommunizieren. Sie muss nur glaubwürdig diesen Kurs halten. Es hat ja über Ostern und dann noch einmal ganz kurz, die Nationalbank sagt, aus technischen Gründen, ein ganz kurzes Absinken unter 1,20 gegeben, so nach dem Motto, wir haben irgendwie nicht ganz aufgepasst, aber selbstverständlich halten wir diesen Kurs. Ist natürlich kommunikativ nicht sehr ideal, wenn man so etwas zulässt, weil es eben sofort, ich meine, Spekulanten auf der ganzen Welt und ganz besonders natürlich im Devisen- und Finanzbereich müssen ja auf kleinste Regungen, die haben ja nichts anderes, die müssen ja auf kleinste Regungen reagieren und die irgendwo einbauen. Und da gibt es dann sofort natürlich auch solche, die das so interpretieren, aha, vielleicht bricht das jetzt. Es ist natürlich auch ein bisschen dazugekommen, dass die Nationalbank durch den Wechsel im Präsidium und diese Querelen, die es da gab und dann eine etwas führungslose Zeit, also wo kein neuer Nationalbankpräsident ernannt worden war. Das ist auch nicht gerade sehr hilfreich gewesen. Aber die einzige Frage ist eben, kann die Nationalbank glaubwürdig kommunizieren, und zwar nicht nur der inländischen Bevölkerung, da ist das noch relativ einfach, sondern genau den internationalen der internationalen Spekulation, jetzt ganz neutral, ohne irgendwelche Wertung gesagt, kann sie glaubwürdig kommunizieren, dass sie diese 1,20 hält. Ich glaube, bisher ist ihr das gelungen, aber es ist wirklich ein bisschen abhängig davon, was im Rest von Europa passiert. Rein technisch ist die Nationalbank fast unendlich kräftig. Also ich meine, sie kann Franken drucken bis zum geht nicht mehr, oder? Die Schwierigkeit ist ja immer, die dann wieder hereinzunehmen. Also das, aber grundsätzlich kann sie das, oder? Also sie kann eine Untergrenze kann sie verteidigen, eine Obergrenze kann sie nicht verteidigen. Da gehen ihr irgendwann die Mittel aus oder die Reserven aus, aber eine Untergrenze kann sie technisch fast unendlich lang verteidigen. Ja, das, auch da, ich meine, warum, wir haben vorher im Gespräch vor der Veranstaltung kurz darüber gesprochen, warum ist der Franken so hoch, oder? Viele Leute früher haben ja geglaubt, ja, das hat damit zu tun mit Schwarzgeld und alles Geld, das in die Schweiz fließt. Und gerade hier an der Grenze hat man das Gefühl natürlich besonders. Erstens wissen wir ja alle, dass das Schweizer Bankgeheimnis schon lange ziemlich jetzt am Bröckeln ist, also dass es nicht mehr ganz so sicher ist. Also von dort her kann es das ja nicht sein, weil man ja jetzt überall von Weißgeldstrategie spricht. Das ist es natürlich schon lange nicht, sondern es ist eine Frage, traut man dieser Regierung und diesem Land mehr Stabilität zu, mehr auch Inflationsbekämpfung als anderen Ländern, ist, wenn ich Geld in Schweizer Franken halte und ich muss sie nicht auf einem Schwarzgeldkonto in Zürich oder St. Gallen halten, sondern ich kann sie auch im Banksafe oder unter der Matratze halten, ist das sicherer, als wenn ich das gleiche Geld in Euronoten halte. Und das ist der wesentliche Grund. Also vielleicht müsste in der Schweizer Wirtschaftspolitik noch einiges schieflaufen und dann wäre der Franken wieder etwas schwächer. Aber das kann man ja nicht unbedingt empfehlen.
Herr Dr. Schwarz, ich würde gerne selber noch einmal eine Frage anhängen und anschließend vielleicht noch einmal ins Publikum gehen, ob es die eine oder andere Frage noch gibt, auch weil es Vorarlberg betrifft. Sie haben angesprochen den Steuerföderalismus, was Sie sehr befürworten. Wie schaut es in anderen Bereichen aus, der Föderalismus allgemein? Wir haben gerade vor kurzem auch in den Vorarlberger Nachrichten eine große Umfrage gehabt. Wünschen sich die Bürger mehr Länderkompetenzen? Wie schaut es aus im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich? Sind Sie da generell sehr dafür, dass es da einen starken Wettbewerb innerhalb der verschiedenen Regionen gibt?
Also was Föderalismus betrifft, ist es klar und ich betone immer wieder, es geht nicht nur um den interkantonalen Wettbewerb, es geht auch um, also ich halte die Gemeindeautonomie in der Schweiz für mindestens so wichtig wie den kantonalen Wettbewerb, weil dort wird quasi diese staatspolitische Erziehung von Kosten und Nutzen, die fängt eigentlich auf der Gemeindeebene an. Je weiter weg etwas ist, umso weniger wird Ihnen bewusst, dass Sie es ja letztlich irgendwo finanzieren. Und deswegen ist also die Gemeindeautonomie für mich sehr, sehr wichtig. Und eben auch, wenn man sich vorstellt, dass eben Gemeinden praktisch, ich glaube außer Getränkesteuer oder so, praktisch keine Steuereinnahmen haben. Ich bin, wenn ich mit Schweizer Freunden des Öfteren einmal irgendwo eben hier sie zu mir einlade nach Schwarzenberg und so, und wir reden so über etwas, dann sagen die immer, ja, da ist die Gemeinde natürlich interessiert, oder, an der Ansiedlung von diesem Betrieb und so, oder auch eben ein guter Steuerzahler und so. Und ich habe gesagt, nein, da hat die Gemeinde eigentlich nicht wahnsinnig viel Interesse, also steuerlich hat sie nicht sehr viel Interesse an dem, das verstehen Schweizer gar nicht. Also ein Punkt ist, der ja jetzt offensichtlich auch in Österreich in der Debatte ist, ist natürlich direkte Demokratie. Ich bin überzeugt, dass auch in Vorarlberg relativ vernünftig abgestimmt würde in direktdemokratischen Prozessen. Und ich sage immer auf den Einwand, den man vor allem in Deutschland hört, wo ich ganz viele Anhänger der direkten Demokratie treffe, die mir sagen, ja, das ist eine tolle Sache, aber das funktioniert nur in der Schweiz. Und bei uns würde das nie funktionieren. Und ich sage dann immer, man müsste auch dort auf Gemeindeebene anfangen. Also dort, wo man die Dinge kennt, wo alle diese Einwände und Vorwürfe, dass ja das Volk viel zu dumm sei, um diese großen, wichtigen Fragen zu entscheiden. Mindestens auf Gemeindeebene stimmt das nicht. Also müsste man dort anfangen. Aber dann braucht es eben auch die Finanzkompetenz, sonst hat das keinen Sinn, oder? Und sonst, ja, in Sachen Gesundheitswesen, natürlich, ich meine, wir sind in der Schweiz im Moment, ist jetzt gerade eine Einheitskasseninitiative am Laufen von der SP. Wir kämpfen für möglichst viel Wettbewerb. Ich persönlich bin auch jetzt für diese Managed Care Vorlage, die ja auch sehr umstritten ist, aber ich glaube, dass die eine vernünftige Lösung ist. Und bei der Sozialversicherung ist es ganz klar, wir müssen mehr Kostentransparenz herbringen und ich glaube, dass das Schweizer System mit diesen drei Säulen und vor allem mit diesem Kapitaldeckungsteil um Klassen besser ist als das, was man in Österreich hat. Aber auch in diesem Kapitaldeckungsteil ist eben sehr viel Umverteilung drin, über die sich die Leute keine Rechenschaft abgeben. Oder? Es gibt also Umverteilung von verschiedensten Gruppen untereinander und das sollte man mehr offenlegen und eben auch wirklich einführen, dass das, was man einzahlt, dass man auf das auch Anrecht hat. Und dieser Comic, den wir erwähnt haben, oder? Der spricht eines dieser Probleme an, wenn Sie bei uns im Kapitaldeckungsverfahren für die Altersvorsorge einzahlen, dann haben sie dann kein Anrecht auf dieses Geld. Ihre Erben oder so haben kein Anrecht auf dieses Geld, sondern es fällt dann an die anderen Mitglieder der Pensionskasse. Oder? Also das ist auch eine Umverteilung, die zeigt, es ist zwar in dem Sinn selbst Erspartes und es ist kapitalgedeckt, also ich sorge für mich vor, indem ich jeden Monat einzahle, aber es gehört mir eigentlich nur, wenn ich es auch erlebe, und wenn ich es nicht erlebe, dann fällt es an die Pensionskasse, das heißt an die anderen Versicherten. Was eigentlich eben ein Widerspruch ist. Aber es gibt viele solche Beispiele.
Dankeschön. Ich habe noch einmal die Möglichkeit, noch eine Frage zu stellen. Wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich, bedanken wir uns noch einmal sehr herzlich für den Vortrag und für die interessanten Infos, die Sie gegeben haben. Ich glaube, man sieht, Innovation ist in der Politik durchaus ein großes Thema. Ich glaube, man muss auch sagen, dass die Politik natürlich auch bemüht ist, mit ihren Vertretern da selber Schritte immer wieder in Gang zu setzen. Was man auch gesehen hat, dass auch in der Schweiz gibt es noch Potenzial an innovativer Politik, wenn man zum Beispiel sieht, dass der EU-Beitritt zum Beispiel, da braucht es, glaube ich, noch ganz viel Innovation, dass da wirklich irgendetwas in die richtige, aus unserer Sicht vielleicht in die richtige Richtung geht.
Wenn ich etwas sarkastisch sagen darf, frage ich mich, ob das so viel Innovation ist, der EU-Beitritt.
Das stimmt allerdings.
Oder nicht, da etwas doch schon ziemlich abgegriffen ist. Aber
da könnte man in Zeiten wie diesen, könnte man da lang diskutieren, ja. Wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, wir machen hier einen Stopp. Noch einmal herzlichen Dank für den Vortrag und dass Sie da zu uns gekommen sind. Dankeschön.
Hat Spaß gemacht. Danke.
Thank you.